Jetzt muss ich Ihnen was gestehen. Ich habe den Predigtext nicht so wie auf dem Notizenzettel angegeben. Ich hatte das lang vorher überlegt und habe gedacht, über den von unserer Landeskirche heute vorgeschriebenen Text will ich nicht predigen, weil ich fürchte, wenn ich den verlese, rauscht doch an vielen Ohren vorbei. Ich habe dann ein anderes Wort aus dem Alten Testament gewählt, aber nun hatte ich in der letzten Woche bei den Pfarrern der Pfarrergebetsbruderschaft die Predigtvorbereitung doch über den offiziellen Text zu machen. Dann dachte ich, dann predige ich auch gleich drüber. Dadurch die Abweichung heute. Jetzt wäre es natürlich am besten, wenn Sie ein Neues Testament dabei haben oder wenn Sie es im Anhang Ihres Gesangbuches mitlesen. In den neuen Gesangbüchern ist das drin. Bei mir Seite 236 in der sechsten Reihe am ersten Advent, Epistel, Hebräer 10, Vers 19 bis 25. Hebräer 10, 19 bis 25. Sechste Reihe, erster Advent, am Anfang dieser Reihe. Nun muss man genau herhören. Das liegt nicht an der Bibel, dass das so schwer verständlich ist, sondern das liegt an uns. Wir sind in einer Welt aufgewachsen, wo Gottes Handeln uns fremd geworden ist. Wenn ich sage 3-0, weiß jeder, was gemeint ist. Oder wenn ich sage Turboprop, weiß jeder, was gemeint ist. Und wenn ich sage hohe Priester, dann sogar weiß nicht, was gemeint ist. Weil uns die Vorgänge aus der Welt Gottes fremd geworden sind. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heilige, welchen Jesus uns bereitet hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen in völligem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, uns anzureizen zur Liebe und guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen wie etliche pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, je mehr ihr seht, dass sich der Tag naht. Herr, gib uns Ohren, die deine Stimme vernehmen können. Amen. Wir stehen am Anfang einer festlichen Zeit, jetzt im Advent. Aber wenn einer nachfragt, was feiern wir denn an Advent, dann muss man sagen, wir feiern das Warten. Für mich ist das Warten bestimmt kein Grund zu feiern. Mir fällt das Warten sehr schwer. Wenn man an der Straßenbahnhaltestelle steht und es ist kalt und es kommt keine Bahn, warten, warten, wirklich eine ärgerliche Sache. Oder wenn man im Wartezimmer des Zahnarztes sitzt und hört drin verheißungsvoll den Bohrer brummen, warten ist nicht schön. Ein Kranker, der jetzt schon Tag um Tag und Woche um Woche auf Besserung wartet. Nein, warten, das kann doch kein Grund zum Feiern sein. Aber das Schlimme in all diesen Fällen ist ja, dass man nicht weiß, was kommt. Ob man da steht in der Kälte und allmählich zweifelt, ob überhaupt noch was kommt. Oder der Kranke, der gar nicht weiß, ob das überhaupt noch einmal besser wird. Da unterscheidet sich unser adventliches Warten ja grundlegend. Ich hoffe, dass Sie jetzt auch schon eine Spannung haben auf das Weihnachtsfest hin. Sagen Sie nicht so schnell, das bewege Sie nicht. Dann wären Sie ein bemitleidenswerter Griesgram. Wenn Sie nicht jetzt einen Menschen haben, wo Sie schon darauf gespannt sind, ihm eine große Weihnachtsfreude zu bereiten, Nicht, wo sie was kriegen. Das ist doch Adventsspannung. Es ist schön jetzt, wie alle sich wieder mühen und überlegen, wie man das schön machen kann aufs Fest. Und doch steht für uns Advent nicht nur darin. Das gehört auch dazu. Aber das ist es noch nicht. Wir haben als Christen eine große Erwartung. Nun habe ich Sorge, ob das von uns heute richtig gepredigt werden kann. Jetzt im November und im Dezember, da zieht manchmal über unsere Straßen der Nebel. Und die Autofahrer, die dann unterwegs sein müssen, die wissen, wie gefährlich das ist. Kaum sieht man noch die Markierung in der Mitte der Straße und die Baken an der Seite, die verschwinden im Nebel. Ich muss Ihnen sagen, ich habe große Sorge gehabt, dass heute meine Predigt auch so nebulos wird. Dass ich über hohe Priester und über Vergebung und über alles rede. Und im Grund bleibt das für uns so, wie wenn der Nebel auf der Straße liegt. Man sieht seinen Weg nicht deutlich. Da wird vielleicht vom Licht gesprochen und von der Dunkelheit, aber es bleibt nebulose Religiosität der Erwartung. Es gibt ja heute sogar atheistische Philosophen, die von der Hoffnung reden. Das ist ja gar nicht nur uns Christen zu eigen. Und wenn wir dann vom Warten und von der Hoffnung reden, dann müssen wir deutlich sagen, was wir meinen, sodass es Kinder verstehen können. Und darüber möchte ich heute reden, was für uns adventliches Warten bedeutet. Sehe hier in diesem großen Wort zuerst, eine Tür steht offen. Die Kinder verstehen das mit den Türen so gut von ihren Adventskalendern her. Und ich finde besonders nett, wie die Kinder die Spannung nicht aushalten können um die verschlossenen Türen. Sie waren auch mal jung, sicher waren sie charakterlich gefestigter als ich. Ich habe immer spicken müssen, was da hinten kommt. Es kam gar nicht viel raus aus den Türen, irgendwie so eine Brezel oder so ein Männlein oder irgendwas Witziges. Aber das war doch so eine große Spannung, man will dahinter kommen, was da hinter den großen Türen am 24. ist. Uns interessiert jetzt nicht die adventliche Neugier, dass wir wissen wollten, was hinter der verschlossenen Türe ist. Die große verschlossene Türe, um die es uns geht, den Advent, das ist die uns versperrte Türe zum lebendigen Gott. Wenn Sie das einmal in Ihrem Leben durchgelitten haben, die große Frage, wer ist Gott und wo finde ich Gott, dann wissen Sie, dass das kein Spicken am Adventskalender ist, sondern eine Frage, die einen zerbrechen und zerreißen kann. Wie man das wissen muss, um überhaupt als Mensch Klarheit über sich selbst zu finden. Und dann erzählt die Bibel das so trocken, dass von Anfang der Welt, nach jenen dunklen ersten Tagen, wo das Böse in dem Herzen der Menschen Platz greift, die Türe zu Gott zugeschlossen ist und ein Cherub mit einem feurigen Schwert steht davor, keiner kann hinzu. Und darum ist jetzt alles Mühen der Menschen um einen neuen Anfang in der Welt so hoffnungslos. Nicht, dass die Menschen keine gute Absicht hätten, nicht, dass wir das einem Ideologen unserer Zeit absprechen wollten, er meine es recht, sondern wir stehen vor dieser Tür, wo es allein zum Heil, zum Frieden und zur Gerechtigkeit geht. Und darum haben Menschen in dieser Welt Kriege geführt, um des Heils willen, um der Gerechtigkeit willen. Und es hat sich nur der alte Kampf immer und immer wiederholt, dass die Schlange das Bild des Bösen dem Menschen in die Ferse sticht und ihn packt. Und der Mensch einen Kampf führt gegen das Böse, gegen diese Schlange und sie zertreten will und sie nicht zertreten kann. Das ist der Wunschtraum der Menschen. Wie kann man das Böse in unserer Welt wieder ausrotten? Und da geht ein Riss durch unsere Welt hindurch, ein furchtbarer Riss, ein Riss zwischen Licht und Finsternis, zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Hass und Liebe, zwischen Gott und Teufel. Da haben die Männer der Bibel in dieser Welt gelebt und Ausschau gehalten Wir haben uns gestern Abend diese Adventsverheißung da zurufen lassen vom alten Jakob. Selbst ein Mensch, der in der Lüge gelebt hat. Herr, ich warte auf dein Heil. Wie ein Jesaja die Hand noch einmal ausstreckt und sagt, da wird's hell, irgendwo kommt's. Was meint er denn mit hell? Er meint doch, dass irgendwo diese Not der Menschen gelöst werden muss, dass das Böse nicht mehr über uns herrschen kann, dass Neues geschieht, völlig Neues, dass Schuld vergeben und geheilt wird. Darum sagt der Hebräerbrief, jetzt steht die Tür offen. Wir haben Zugang. Wir reden nicht nur von adventlichen Träumereien vom Kerzenlichtchen, sondern wir haben einen Zugang zum Thron Gottes. Darum lasst uns jetzt hinzutreten durch diese Türe. Advent bedeutet doch, dass jetzt Menschen hergehen können mit dem Schmutz ihres Lebens und ihn vor dem Herrn ausbreiten und er macht sie frei und gerecht. Heute am Advent kann ihnen das geschenkt werden, dass sie sagen, mir hat er alle Schuld vergeben. Lasst uns hinzutreten zu seinem Thron. Und es wird noch dazu gesagt, der Eingang ist uns gegeben durch sein Blut. Dafür starb er und dafür hat er sein Leben gelassen, dass Menschen heute hindurchtreten können durch diese Tür, die verschlossen ist vom Cherub und wieder zum Vater heimkehren und wissen, da gehöre ich hin. Ich will Ihnen aber heute das Wort ganz auslegen, wirklich damit wir nicht bloß da jetzt oben wegschweben. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Die Worte haben immer eine Doppelbedeutung, eine Dreifachbedeutung oft. Da schwingt die Bedeutung mit von dem ungeteilten Herzen. Ein Mensch, der nicht halbe Sache macht, sondern ein Mensch, der alles auf eine Karte setzt. Lasst uns jetzt zu Gott hinzutreten als Menschen, die das nicht bloß jetzt so als sonntägliche Beschäftigung machen. Lasst das uns zu einer ganzen Sache unseres ganzen Lebens machen, so hinzutreten. Dann heißt hier mit völligem Glauben, mit unerschrockenem Glauben könnte man das auch übersetzen. Mit dieser frechen Kühnheit. Manche Christen begnügen sich damit und sagen, vielleicht ist Gott mir gut gesonnen. Nein, ich muss es wissen. Ich will den Dingen auf den Grund gehen. Mit unerschrockenem Glauben, mit Kühnheit dringe ich ein zu ihm. Wenn andere Religionen sagen, mir genügt es, ein Ahnen von Gott zu haben. Mir genügt es nicht. Ich wünsche ihnen diesen unerschrockenen Glauben, der durchdringt, bis er gewiss weiß, dass ihm die Liebe, die Vaterliebe Gottes gehört. Das macht uns das adventliche Warten so leicht. Darum ist das so schön, weil die Tür doch schon offen steht und wir dürfen ihnen zutreten. Zweitens. Wir sind unserer Sache ganz gewiss. Heute ist die große Not unter den Christen, dass man so wenig gewiss weiß. Es wird alles in Frage gestellt. Manche Bibelkreise leben bloß davon, dass sie fortwährend Fragen haben. Nun weiß ich, jetzt ärgern sich ein paar und sagen, ich hätte keine Zeit für Fragen. Wissen Sie, dass ich selber Fragen habe? Das ist der alte Mensch in uns. Wir dürfen Fragen gerne bereden, aber wir müssen irgendwo auf Gewissheit stoßen. Ja, wo gibt's denn Gewissheit? Manch einer denkt, nimmst du den Zweifler nicht richtig ernst? Doch, doch, gerade um des Zweiflers willen wollen wir sagen, es muss Gewissheit geben. Wenn ich an der Straßenbahnhaltestelle stehe und denke, naja, vielleicht der Straßenbahnschaffner heute verschlafen, kommt gar nicht, oder die streiken heute, wenn ich es nicht gewiss weiß, da kommt eine, dann ist das Stehen ganz dumm. Ich darf die Frage nicht vor mir herschieben, auch im christlichen Glauben, ist das eigentlich wahr? Ist das wahr, was die predigen? Ist das wahr, was die aus der Bibel verlesen? Gilt denn das? Die schlimmsten Fragen und Zweifel kommen ja von den Anfechtungen her. Das sind Erfahrungen im Leben, die uns übel zu schaffen machen. Und dann kommt alles bei uns ins Rutschen. Und wir wissen gar nicht mehr, was gilt denn jetzt eigentlich? Der Hebräerbrief gibt uns ein Wort vom Warten, wo er die Gemeinde ermuntert und sagt, wir können warten. Woher hat er denn die Gewissheit? Nun erwähnt er etwas, was bei vielen von uns gar nicht mehr bekannt ist. Das Bekenntnis ist eine große Hilfe. Das Bekenntnis, was ist denn das Bekenntnis? Das ist die Antwort der Gemeinde auf das gepredigte Wort. In kurzen Sätzen zusammengefasst, Leitlinien unseres Glaubens. Manche sagen, das macht Ihnen vielleicht besonders viel Not im Glauben. Da hätten Sie besonders viel Zweifel, wenn wir das apostolische Glaubensbekenntnis miteinander sprechen. Doch darf ich Ihnen den Tipp des Schreibers des Hebräerbriefs einfach weitergeben. Er sagt, dass man sich in dieses Bekenntnis hineinstellen darf. Tun Sie's. Und Sie werden erleben, wie Ihre Glaubensfragen mehr und mehr beantwortet werden. Sie sind nicht der erste Mensch im 20. Jahrhundert, der ins Fragen kommt. Ein Mann wie Martin Luther hat Jahre gerungen und in einem größeren Ernst als Sie. Er hat Nächte verzichtet auf den Schlaf, um Klarheit zu gewinnen. Und dann dürfen Sie seine Worte nachsprechen, der mich verlorenen, verdammten Menschen erlöst hat. Erworbenen, gewonnen. Wozu denn das alles? Auf, dass ich sein Eigen sei. In meinem Glaubensleben ist das Bekenntnis kein Ärgernis, keine Not, keine Belastung, kein Erbe der Tradition, das uns zu schaffen macht, sondern eine Hilfe zum Glauben, dass ich mich einreihen darf in das große Erbe der Väter aus der apostolischen Zeit und Jesus Christus bekennen darf, des wahren Gott und wahren Menschen. Welch eine Hilfe für uns! Und das sagt nun hier der Hebräerbrief. Lasst uns am Bekenntnis halten. Zur Adventserwartung gehört das Aussprechen der großen Hoffnungssätze der Väter der Vergangenheit. Und wir stehen in der großen Reihe der Menschen drin, die auf die Zukunft Jesu und auf die Erneuerung der Welt gewartet haben. Sie kennen Fritz von Bodelschwing, der von der Briefmarke dieses Jahr. Das war der Sohn vom Gründer von Bethel, der ja einen heldenhaften Kampf geführt hat gegen die Euthanasie im Dritten Reich, mit Hitler selbst gekämpft hat, gegen dessen trotzige Lüge, das sei nicht wahr, und ihm unter Augen widerstanden und hat gesagt, was sie tun, widerspricht Gottes Gebot. Und in einer dieser Predigten erzählt Fritz von Bodelschwing, dieser Mann, der Vater Bethels, in der Schlichtheit, wie er es dort seinen Kindern erzählt hat, wie sein Vater selber oft müde war. Das dürfen Sie wissen. Es gibt keinen Christen, der nicht im tiefsten angefochten ist. Das können Sie sogar bei den größten Heiligen nachlesen, wie sie angefochten waren. Und da hat er einen Brief bekommen von einem Mann, der in Stettin am Hafen gewohnt hätte. Und da dem alten Vater Bodelschwing in seinen Kämpfen, wissen Sie, dem haben sie einmal dieses Haus Eben-Ezer angezündet, Brandstiftung, bloß um die Kranken aus Bielefeld wegzuhalten. Was waren das Anfechtungen für ihn? Schrieb ihm dieser Freund aus Stettin. Ich wünsche dir eine schiffstauartige Festigkeit. Und da hat er gemeint, die großen Schiffstaue, das sind doch solche dicken Seile, wo man die Ozeanschiffe im Hafen festbindet. Solch eine Festigkeit. Und diese Schiffstau ist das Bekenntnis des Glaubens, wo ich in der Gemeinschaft der Brüder und der Schwestern, in der Gemeinschaft der Kirche drinstehen darf und meinen Glauben anbinden lasse. Es wird hier noch extra gesagt, woran dieses Bekenntnis ausgerichtet ist. Lasst uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn der ist treu, der es verheißen hat. Der Pfahl, an dem dieses Seil festgemacht wird, das ist der lebendige Gott selbst. Die Bekenntnissätze sind für uns tatsächlich nur gültig, wenn sie in den Worten Gottes gegründet sind. Und wenn sie auf den Worten Gottes und auf seinen Verheißungen fußen, Gott lügt uns nicht an. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Darum ist in unserem Warten die Zeit gar nicht schwer. Wir sind in einer frohen Adventserwartung, weil wir gewisse Hoffnung haben. Das muss ich doch nochmal wiederholen, damit Sie es behalten können. Wir stehen an der offenen Tür. Wir wissen unsere Sache ganz gewiss. Noch ein letztes, wir stehen in der großen Gemeinschaft. Der Hebräerbrief sagt, das Warten ist deshalb so leicht, weil wir mit anderen Christen zusammen sind. Also mir geht das so, wenn ich in eine Kirche komme, sitze ich am liebsten in die letzte Bank für mich. Ich will meine Ruhe haben, geht mich ja niemand was an, wer sitzt neben mir, rechts und links. Wir sind ja alle Eigenbrötler. Auch hier dürfen Sie nicht denken, das treffe jetzt nur Sie allein. Das ist Eigenart eines jeden Menschen. Er verkriecht sich, er klappt sein Schneckenhaus zu und zieht sich zurück und sagt, ich bin der, natürlich auch im Glaubensleben. Damit berauben wir uns der größten Hilfe in der Wartezeit. Mir hat gestern Abend ein Christ bei einem Gespräch so zwischen der Tür gesagt, ich wollte es manchmal den Pfarrbrüdern sagen. Mann, täglichen Leben kein Pfarrer. Wenn Sie keine Gemeinschaft haben, ist Ihr ganzer Pfarrdienst vergeblich. Das ist so eine Not. Da kann man schöne Predigten halten und alles ist doch lahmgelegt, weil das Glaubensleben nicht blühen kann. Das Glaubensleben kann nur wachsen in der Gemeinschaft. Warum ist das so? Weil Jesus Christus das geordnet hat, dass sein Leib die Gemeinde ist. Das ist die Gemeinschaft der Christen und man kann nicht in einem Leib sein, wenn eine Zelle sich isoliert, wenn die für sich allein lebt, wenn das nicht zusammenhängt und ineinander übergeht. Und jetzt frage ich mich, wo wir das wahr machen. Lasst uns aufeinander Acht haben. Ich verbiete mir doch, dass ein anderer meinen Glauben kontrolliert. Oder wollen Sie einen haben, der Sie kontrolliert? Haben Sie jemand, der für Sie sorgt, damit das Glaubensfeuer bei Ihnen nicht verlöscht? Und für wen tragen Sie Sorge? Nehmen Sie doch den jetzt, der Ihnen am nächsten kommt. Fangen Sie doch an, auf dem Nachhauseweg ein paar Worte weiterzureden über das, was wir heute aus dem Wort Gottes gehört haben. So wie ich Ihnen meine Dinge mitteile, teilen Sie doch mit, lasst uns aufeinander Acht haben. In unserer Kirche gilt gegenwärtig bei manchen als das Schlimmste, wenn man einen auf seinen Glauben hin befragt. Willst du mich examinieren? Ja, hoffentlich. Wo kommen wir denn hin, wenn wir einander nicht befragen? Ich darf doch einen Kirchengemeinderat fragen, wie hältst du es mit dem Glauben? Stehst du in ununterbrochener Gemeinschaft mit dem Herrn? Sie müssen doch Ihren Pastor befragen. Sie müssen doch Ihren Freund beraten, in der Familie einander befragen. In Liebe und zurechthelfen. Lasst uns anreizen zur Liebe, einen Wettbewerb starten, dass einer den anderen übertreffen will an Liebe, an Güte. Anreizen zu guten Werken, dass wir uns den Kopf zerbrechen, wie man etwas gut machen kann. Davon bin ich nicht überzeugt, dass wir das automatisch wissen, was das Richtige ist. Darum besprechen wir uns ja miteinander. Was sind Sie für ein Mensch, wenn Sie das allein wissen wollen? Was richtig ist, was Gott wohlgefällig ist, bei schweren Entscheidungen in Ihrem Leben? Darum haben Sie doch Christen hier, darum sitzen wir heute so eng. Ist doch prima, Sie werden doch einen finden, mit dem Sie jetzt was bereden können, was Sie heute bedrängt. Nicht verlassen unsere Versammlungen, wie etliche pflegen. Der unvergessliche Evangelist Wolfgang Dück, 10 Jahre im Zuchthaus saß, wegen Bankraub und dann zum Glauben kam und ein brennender Zeuge Jesu wurde, nur ein paar Jahre dienen konnte und dann verunglückt ist. Der hat so nett an diesem Wort gesagt, es stehe da, wir sollen unsere Versammlungen nicht verlassen. Das Sammeln könnten wir ruhig lassen, nur die Versammlungen sollten wir nicht verlassen. als Kirchenkritik. Das ist gemeint. Wir sollten da dabei bleiben, wo Menschen sich treffen im Namen Jesu. Denn sobald ich mich einreihe in den Kreis der Gläubigen, werde ich reich beschenkt. Reich beschenkt. Lasst uns einander ermahnen. Er sagt das extra noch einmal. Wenn wir zusammenkommen, dann soll das nicht ein Monolog von der Kanzel sein, sondern muss das aufgearbeitet werden auf dem Nachhauseweg durch das Gespräch, durch den Austausch untereinander. Natürlich, dass wir uns das noch konkreter machen und noch praktischer ergänzen. Wir haben davon gesprochen, warum uns das Warten leicht fällt und warum die Adventszeit so schön ist, weil wir jetzt miteinander in diese Festzeit hineingehen. Das wäre eine schlimme Not, wenn das jetzt nur im Gottesdienst ein andächtiges Nebeneinandersitzen gewesen wäre, wie im Beethoven-Saal der Liederhalle beim Konzert, wenn das nicht in Ihrem Leben eine Wendung gäbe zur Gemeinschaft hin, zum Hinzutreten durch die offene Tür, zum gewissen Wissen. Es ist tatsächlich so, dass wir nicht auf irgendetwas Ungewisses warten, sondern dass heute will Jesus Christus bei uns einkehren. Und dann soll unsere Antwort heißen: Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzenstür, dir offen ist. Amen.
Wollen beten. Herr Jesus Christus, du hast die Wunde getroffen. Wir können nicht fröhlich feiern, wenn unser Gewissen uns anklagt, wenn Schuld unbereinigt ist, wenn unser Leben vor dir verfehlt ist. Herr, da bietest du uns heute die offene Tür an, das Hindurchgehen durch die enge Pforte und das Ablegen von dem, was uns müde und träge macht. Ja, Herr, lass diesen Anfang der Adventszeit für uns ein Neuanfang unseres Glaubens und Lebens werden, dass wir neue Freude haben an deinen großen Gaben, die du uns schenkst, dass wir auch neu die Gemeinschaft entdecken, wo Christen um uns her auch Erfahrungen mit dir machen. Und dass wir erleben, wie stärkend das ist, wenn einer dem anderen Handreichung und Ermahnung gibt. Wir danken dir auch, dass wir in dieser ganzen Tradition derer stehen dürfen, die auf deine Zukunft gehofft und gewartet haben und die uns dieses Wort weitergereicht haben. Hilf uns auch, dass wir dieses dein Wort und dein Evangelium unverkürzt und unverändert an unsere Kinder und die nachfolgende Generation weitergeben können, als den großen Trost der Hoffnung. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.